Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
In Sachen Energiewirtschaft waren die 1920er Jahre in Deutschland eine Zeit ausgeprägter Diversifizierung. Der Ausbau der Stromnetze schritt zügig voran, gleichzeitig wurde auch in die Wasserkraft weiter investiert. Nach Möglichkeit kam es vereinzelt bereits auch zum Import von Erdgas und Erdöl, vor allem aber hatte man in den Jahren der Ruhrbesetzung und des dadurch reduzierten Zugriffs auf die dortige Steinkohle die Förderung der Braunkohle in den mitteldeutschen Revieren massiv hochgefahren. Die deutsche Industrie als Ganze kam damit recht über die Runden. Leidtragende waren indes die Kumpel an Ruhr und Emscher. Ihren Sorgen und Nöten widmete sich das sozialdemokratische Hamburger Echo am 26. Juli 1925. Und für uns Frank Riede.
Die deutsche Kohlenkrise von Steiger Halbfell. Betriebseinschränkungen und Stilllegungen haben im Ruhrbergbau einen nie gekannten Umfang angenommen. Es ist erstaunlich, wie wenig die Öffentlichkeit auf diese Vorgänge eingeht. Kam es früher einmal vor, dass eine Zeche gelegt wurde, so war das eine große Aktion, auf die Öffentlichkeit und Regierung mit Recht reagierten. Gewiss gibt es eine Verordnung über Betriebsabbrüche und Stilllegungen, nach welcher Arbeitsentlassungen größeren Umfanges genehmigt werden müssen. Aber das ist kein Hinderungsgrund, denn die zuständigen Stellen sind immer mit den Entlassungen einverstanden. Die Wirtschaft muss leben, mögen die Völker dabei zugrunde gehen. Das ist der Grundsatz, der jetzt in Deutschland regiert. Im Januar 1925 waren im Ruhrbergbau nach dem Glückauf 472.605 Arbeiter beschäftigt, gegen 449.805 im Mai dieses Jahres. Die Zahl der erwerbslosen Bergarbeiter dürfte zurzeit 10.000 überschreiten. Ein weiterer starker Abbau ist in den nächsten Wochen zu erwarten. Es ist von Vorteil, dass andere Wirtschaftszweige den größten Teil der erwerbslos gewordenen Bergarbeiter aufgenommen haben. Was soll aber werden, wenn zum Herbst zum Beispiel das Baugewerbe eine größere Anzahl von Bergarbeitern, die dort untergekommen sind, wieder abstößt? Die Zahl der Erwerbslosen scheint zum Herbst und Winter unter diesen Umständen beträchtlich anschwellen zu wollen. Wird eine Zeche eingestellt, so hat die Gesamtheit des Ruhrbergbaus dadurch einen Vorteil, der darin liegt, dass entsprechend weniger Kohle auf den Markt kommt. Wird die Zeche eingeschränkt, so hat der einschränkende Konzern dadurch Vorteil, auf anderen Gruben mehr fördern zu können. Vollständig geschädigt bleiben nur die zur Entlassung gekommenen Arbeiter und Angestellten. Die Dinge liegen zwar hier nicht genau so wie seinerzeit im Kalibergbau, wo durch Gesetz vorgesehen wurde, dass die durch Stilllegung des Betriebes zur Entlassung kommenden Arbeitnehmer durch denjenigen, der die Quote übernahm, entschädigt wurden. Die moralische Berechtigung dazu ist hier jedoch, wie dort, gegeben. Aus diesem Grunde ist die Forderung nach Entschädigung für die abgebauten Arbeitnehmer vollauf berechtigt. Man muss sich jedoch auch fragen, was denn geschehen soll, um im deutschen Bergbau auf die Dauer zu einer Regelung zu kommen, die den Bedürfnissen aller Beteiligten entspricht. Die Kapazität des deutschen Steinkohlenbergbaus beträgt heute 200 Millionen Tonnen, jährlich, von denen 120 bis 130 Millionen Tonnen absetzbar sein dürften. Der Ruhrkohlenbergbau allein kann 150 Millionen Tonnen Kohlen fördern, jedoch nur 100 Millionen Tonnen absetzen. Wir haben also mit einem 30-40%igen Leerlauf zu rechnen, der die Produktion entsprechend verteuert. Dazu kommt, dass Kampfpreise dort, wo auf dem Weltmarkt sich die Konkurrenz trifft, den Bergbau unnötig belasten. Mit einer Erhöhung des Absatzes ist aus einer Reihe von Gründen nicht zu rechnen. Wir haben unseren Auslandsabsatz des Jahres 1913 beinahe wieder erreicht, wenn man die Reparationskohle einrechnet. In Deutschland hat, wie in allen Industriestaaten der Welt, auch die hochentwickelte Wärmewirtschaft zu erheblichen Kohlenersparungen geführt. Die Ausnutzung der Wasserkräfte wird fortlaufend weiter betrieben und der Gebrauch des elektrischen Stromes nimmt in der gesamten Industrie immer größeren Umfang an. Besonders in der Eisenindustrie wird im Schmelzprozess der Koks, der das Rückgrat des Ruhrbergbaues bildet, von der Elektrizität immer weiter verdrängt. Das hat dazu geführt, dass das Ruhrgebiet im Jahre 1924 nur 66% der Koksmenge von 1913 erzeugen konnte. Auch das Erdöl, das auf die Dauer der größte Konkurrent der Kohle wird, gewinnt in sprunghaft ansteigendem Verbrauch immer mehr an Boden. Das führt teilweise zu direkter Verdrängung der Kohle. In Deutschland ist dann noch die Braunkohle der starke Gegner der Steinkohle. Vermöge der glänzenden geologischen Verhältnisse ihres Vorkommens kann sie zu Preisen auf den Markt gebracht werden, die von der Steinkohle nicht erreicht werden können. Das Braunkohlenbrikett ist als idealer Hausbrand in die Verbrauchsbezirke der Steinkohle eingedrungen und hat diese dort verdrängt. So ist die Lage für den Steinkohlenbergbau trübe. Aussichten auf Besserung sind nicht vorhanden. Auch mit schärfsten Kampfpreisen ist eine Belebung des Absatzes bis zur guten Beschäftigung des deutschen Steinkohlenbergbaus nicht zu erwarten. Im Braunkohlenbergbau ist die Grenze der Kapazität der Werke viel weiter gesteckt als im Steinkohlenbergbau. Sein Leerlauf ist dem des Steinkohlenbergbaus ähnlich, ohne dass dieses der glänzenden Finanzlage des Braunkohlenbergbaus Abbruch tun konnte, wie seine Jahresabschlüsse beweisen. Bei dieser Lage des deutschen Steinkohlenbergbaus muss den Vorschlägen des Internationalen Bergarbeiterverbandes näher getreten werden, der eine Aufteilung der Absatzgebiete und Anpassung der Produktion an sie für das Mittel hält, unnötige Schwierigkeiten zu beseitigen. Im Interesse nicht nur der Arbeiter- und Angestelltenschaft, sondern auch des Bergbaus und der gesamten Wirtschaft erscheint es notwendig, dass man dieser Frage näher tritt, die viel mehr als Zollmaßnahmen geeignet erscheint, die Gesamtwirtschaft zu beleben. Ungehemmte Interessenwirtschaft in Verbindung mit Syndikatsfragen hat es fertiggebracht, dass der deutsche Bergbau die oben genannte Kapazität ohne Rücksicht auf Absatzmöglichkeiten erreichte. Wir sind im Kohlenbergbau zu Zuständen gekommen, die denen des Kalibergbaus verzweifelt ähnlich sehen. Wir haben zu viel Gruben. Das bedeutet nicht nur unnütz investiertes Kapital, das mitverzinst werden muss, sondern es gehen bei der Stilllegung von Gruben ungezählte Werte an nie wieder gewinnbaren Kohlen verloren. Trotzdem werden dauernd noch Gruben weiter ausgebaut und auf größere Förderziffern vorgerichtet. Darum ist es an der Zeit, dass wir mahnend unsere Stimme erheben und vor einer weiteren Erhöhung der Fördermöglichkeit warnen. Es wird Zeit, dass wir darauf hinweisen, dass der weitere Ausbau unseres Bergbaus unsere Konkurrenzfähigkeit nicht hebt, sondern sie beschränkt. Und dass dieser Zustand auf die Dauer zu einer Gefahr für die gesamte Industrie wird. Darum ist es Aufgabe des Staates, hier einzugreifen und so bald wie möglich eine Verordnung zu erlassen, wonach die Fördermöglichkeit des deutschen Bergbaus vorläufig nicht erhöht werden darf. Ein Teil der Unternehmer wird darüber Zeter und Mordio schreien. Eine Regierung jedoch, die das Wohl des Volkes wahren will, darf sich nicht vom Geschrei verschiedener Interessenten leiten lassen.
Ja, Strukturwandel muss sein. Und kann erfolgreich sein. Spaziert mal heute entlang der Emscher, bis zum Phönixsee. Der Hammer. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.